Wir befinden uns in Mannheim. Es ist ein gewöhnlicher Rosenmontag, der 3. März 2025. Die Mannheimer Innenstadt ist voll. Menschen schlendern über die Planken, Kinder lachen, der Duft von Essen liegt in der Luft. Fastnacht. Ein ganz normaler Tag, an dem niemand damit rechnet, dass sich innerhalb von Sekunden alles verändert. Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen und verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld
und das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Sophie Launroth
und Rechtsanwalt Christian Klages.
Ja, herzlich willkommen zu Knastköpfe, dem Podcast, in dem wir wahre Verbrechen aus psychologischer und juristischer Perspektive beleuchten. Ich bin Christian Klages.
Und ich bin Sophie Launroth und bin auch ganz gespannt auf den Fall heute, denn heute sprechen wir über einen Vorfall, der 2025 in der Innenstadt von Mannheim die ganze Stadt oder eigentlich ganz Deutschland erschüttert hat. Was genau ist da passiert? Kannst du uns schon mal so ein bisschen reinwerfen in den Fall? Christian?
Ja, das mache ich gerne. Aber bevor wir starten, noch eine Content-Warnung. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt, Verletzungen und Tod. Wenn dich das belastet, hör bitte nur weiter, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wenn dich die Inhalte dieser Folge belasten, findest du in den Shownotes Telefonnummern für Unterstützung. Ja, Sophie, jetzt könnte ich natürlich den Fall hier erzählen, aber wir haben doch gesagt, dass du den Fall für heute vorstellst. Mach du doch mal.
Ja, stimmt. Da hast du natürlich recht. Du hast ja in der letzten Folge den Fall vorgestellt und dann drehen wir heute mal die Karten um und ich stelle euch heute mal den Fall vor und was genau da passiert ist. Wir befinden uns in Mannheim, ein gewöhnlicher Rosenmontag, der 3. März 2025. Kurz nach 12 Uhr fährt ein kleiner Ford Fiesta in die Fußgängerzone ein. Zunächst fällt er auch kaum auf. Die Autos sind hier zwar eigentlich verboten, aber es ist trotzdem nicht ungewöhnlich, dass mal Lieferverkehr unterwegs ist. Die Menschen weichen dann aus und manche schauen auch irritiert. Und plötzlich beschleunigt der Wagen. Ohne Vorwarnung rast das Auto auf die Menge zu. Menschen schreien, einige versuchen noch zur Seite zu springen. Andere haben keine Chance. Körper werden erfasst, durch die Luft geschleudert, bleiben reglos auf dem Pflaster liegen. Taschen, Schuhe, Kinderwagen, alles verteilt sich chaotisch über die Straße. Augenzeugen berichten später von einem Geräusch, das sie nie vergessen werden. Das dumpfe Aufprallen, das Kreischen und dann Stille. Für einen ganz kurzen Moment. Zwei Menschen sterben noch am Tatort. Eine 83-jährige Frau, die vermutlich einfach unterwegs war, um den Nachmittag zu genießen, und ein 54-jähriger Mann, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Mehr als ein Dutzend Menschen werden verletzt, einige davon sogar schwer. Passanten versuchen zu helfen, jemand kniet neben einer reglosen Person, andere halten sich weinend an Fremden fest. Überall Sirenen, Polizei, Rettungsdienste, Notärzte, im Minutentakt. Die Innenstadt wird abgeriegelt. Menschen werden in Geschäfte gebracht, Straßen gesperrt. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, ob es weitere Täter gibt. Die Angst ist greifbar. Viele denken an frühere Anschläge, an das, was man nur aus den Nachrichten kennt und was plötzlich Realität geworden ist. Ein Taxifahrer wird zum Helden des Nachmittags. Er verfolgt den Wagen und stellt sich dem Täter in den Weg, stoppt ihn und verhindert vielleicht weitere Opfer. Der Fahrer flieht zu Fuß, versucht vergeblich eine weitere Eskalation und richtet seine Schreckschusspistole in den eigenen Mund. Später wird er von der Polizei gefasst. Zurück bleibt eine Stadt im Schock. Und die Frage nach dem Warum. Eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Nach der Tat beginnt ein monatelanger Prozess. Für die Ermittler beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. Sie rekonstruieren den Tathergang, durchleuchten das Leben des Täters und stehen bald vor einer entscheidenden Frage. Wie schuldfähig ist ein Mensch, der so handelt? Fast 9 Monate nach der Tat Am 18. Dezember 2025 fällt das Urteil am Landgericht Mannheim. Die Stadt Mannheim ist auch nach dem Urteil noch nicht zur Ruhe gekommen. Oberbürgermeister Christian Specht spricht von einer tiefen Erschütterung, die diese Tage hinterlassen haben. Nicht nur durch die Tat selbst, sondern durch das, was sie über das innere Zerbrechen eines Menschen offenbart hat. Genau über diese Frage wollen wir heute nämlich auch sprechen. Über das Warum, über die Frage der Schuldfähigkeit und darüber, wie diese Tat schließlich vor Gericht bewertet wird.
Puh, ja, heftige Tat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch nochmal beim Vorlesen habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil man sich natürlich auch bildlich das nochmal vorstellt, wie das passiert ist und wie die Menschen sich in dieser Situation auch gefühlt haben müssen.
Ja, und weißt du, mich hat es spontan auch an unseren ersten Fall so ein bisschen erinnert, weil es ja auch wieder hier so völlig aus dem Nichts passiert ist. Ne? Also wir haben in Folge 1 über den Messerangriff in Hamburg gesprochen. Ne? Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Und das hier hat mich wieder daran erinnert, völlig unvermittelt, niemand rechnet damit und plötzlich hier sowas Unfassbares.
Genau, wieder in einer Situation oder in einem Ort, an dem man einfach mit so einer schlimmen Tat gar nicht rechnet. Und ich glaube auch für die Menschen, denen zum Glück nichts passiert ist da, aber die das mit ansehen mussten, ist das auch eine Tat, die immer im Gedächtnis bleiben wird. Also das sind wahrscheinlich Szenen, die man einfach nicht vergisst.
Ja, sowas brennt sich ein. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele auch der, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Unbeteiligten, ne? Denn irgendwie waren sie ja dann doch beteiligt. Aber selbst wenn hier keine unmittelbaren Verletzungen oder so entstanden sind, sowas belastet ja total. Wahrscheinlich brauchen auch die oder viele von denen oder zumindest einige auch psychologische Betreuung danach. Sowas kann ja auch Traumata auslösen. Ne?
Genau, ja, also daraus kann auch tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen, auch wenn einem gar nichts jetzt körperlich passiert ist in dieser Situation. Aber psychisch ist das natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Genau, und deswegen wollen wir uns heute auch anschauen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Was ist das für ein Täter? Was ist er für ein Mensch? Und was hat ihn dazu getrieben, so zu handeln?
Ja, genau. Ne? Denn wir wollen ja hier in diesem Podcast nicht nur erzählen, was passiert ist, sondern warum und wie das die Gerichte juristisch einordnen und wie das psychologisch zu bewerten ist. Und mich treibt die Frage um, wieso macht ein Mensch sowas? Ne? Was treibt einen Menschen dazu, absichtlich in eine Menschenmenge zu fahren? Das ist doch Wahnsinn.
Ja, es ist auch total nachvollziehbar, dass das die erste Frage ist, die du stellst, weil ich glaube, das ist die Frage, die sich die meisten Menschen stellen. Und genau solche Fragen sind auch der Kern dessen, womit sich die Psychologie an sich ja beschäftigt. Also Psychologie ist ja auch die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten. Und wir fragen eigentlich gar nicht zuerst, war das Verhalten jetzt richtig oder falsch? Das ist ja meistens auch die Aufgabe des Rechts, sondern wir fragen uns, wie kommt denn ein menschliches Verhalten überhaupt zustande? Wenn wir also fragen, warum ein Mensch absichtlich in eine Menschenmenge fährt, dann fragen wir auch im Grunde, wie inneres Erleben, also das Denken und Fühlen und auch das Wahrnehmen dieses Menschen in äußeres Verhalten übersetzt wird. Also schauen wir nochmal an, wir haben ja jetzt einen Mann, der fährt in eine Menschenmenge, also der zeigt so ein extremes Verhalten, was ja absolut nicht der Norm entspricht. Und dass solche extremen Taten, die haben auch gar keine innere Logik für uns, also nicht im Sinne von, das kann man rechtfertigen, sondern auch im Sinne von, inwiefern ist das nachvollziehbar? Und Nachvollziehbarkeit heißt hier, man kann rekonstruieren, warum jemand glaubt, so handeln zu müssen. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Perspektivwechsel, den man hier nehmen muss.
Okay, also wenn ich dich so richtig verstehe, dann müssen wir, um überhaupt verstehen zu wollen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, müssen wir uns zunächst mal anschauen, wie sie denken, fühlen, wahrnehmen und welche Erfahrungen sie geprägt haben, oder?
Genau, ja. Also menschliches Verhalten ist dabei auch fast immer ein Ergebnis von einem Zusammenspiel aus biografischen Faktoren. Dann haben wir noch die Persönlichkeit, soziale Situationen, die jetzt in diesem Fall den Täter umfassen, und auch aktuelle Belastungen, wie er Dinge wahrgenommen hat, in welchen Situationen er sich befunden hat. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und das heißt, wie jemand fühlt, denkt und handelt, ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern ist über Jahre und oft auch über Jahrzehnte geformt worden. Und das sind natürlich aber auch immer nur Hypothesen. Es ist ganz wichtig, dass wir das hier nochmal sagen, ne? Weil wir kennen alle den Täter nicht persönlich. Wir können hier nur hypothetisch sprechen.
Ja, das verstehe ich. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, was so die Schlagzeilen waren und die Berichte, und gerade in Bezug auf die Psyche des Täters. Und die Tagesschau hat damals getitelt: Der 40-Jährige habe sich in einer seelischen Krise befunden und er habe eine starke Wut gefühlt und Selbstzweifel gehabt und bei der Fahrt selbst zu Tode kommen wollen. Und weiter, das Gericht habe hier kein politisches Motiv gesehen. Die Tat lasse sich nur vor dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung erklären. Der Mann habe einen massiven Selbsthass entwickelt. Die Wut habe sich auf seinen Vater und andere Menschen konzentriert. Und Anzeichen für ein politisches Motiv hätte das Gericht hier nicht gesehen. Und der Mann soll auch versucht haben, sich mit der Waffe das Leben zu nehmen. Du hast ja eben schon erzählt, dass er sich die Waffe in den Mund gesteckt haben. Und die Polizeibeamten hätten das wohl verhindert und haben ihn festgenommen. Und weiter mutmaßt die Tagesschau damals, war es vielleicht ein Rechtsextremer. Und die Ermittler mussten dem natürlich erstmal nachgehen, ob das vielleicht so gewesen sein könnte. Und entdeckten dabei eine, wie es hier heißt, düstere Gedankenwelt. Und die Ermittler haben dann vermutet, dass ein Schlüssel zum Verständnis dieser Ereignisse auch in der psychosozialen Vorgeschichte des Täters liegen muss. Menschen aus seinem Umfeld hätten ihn als jemanden mit vielen Stimmungsschwankungen beschrieben. Mal sei er munter gewesen, mal aktiv, mal depressiv verschlossen. Und in den vorvergangenen Jahren sei er immer wieder in fachärztlicher Behandlung und auch stationär im Krankenhaus gewesen. Allerdings hätten sich die Diagnosen da teilweise widersprochen. Die Ärzte hätten unterschiedliche Diagnosen gestellt. Und er hätte auch nicht immer dem Rat der Ärzte gefolgt. Und ganz wichtig, er hätte die Medikamente, die er auf Anraten der Ärzte hätte nehmen sollen, eben nicht regelmäßig genommen. Also Medikamente gegen seine psychischen Beeinträchtigungen. Und das fand ich ganz interessant, er soll auch selbst den Eindruck von sich gehabt haben, dass er psychisch krank ist. Und ja, auf seiner Brust hat er sich in Schwarz und Rot eine Art riesigen, feuerspeienden Vulkan tätowieren lassen. Und das hätte gewirkt wie ein Vorzeichen auf einen persönlichen Ausbruch, so die Ermittler. Und in den Wochen vor der Tat soll es auf seinen Bekanntenkreis allerdings gerade dann besonders depressiv und verschlossen gewirkt haben. Mit zwei Bekannten sei er zum Beispiel wenige Tage vor der Tat für einen Kurzurlaub in der italienischen Region Ligurien gewesen. Im Auto hätten die Ermittler dazu irgendwelche Hotelrechnungen gefunden. Aber ganz wichtig und interessant finde ich, Sophie, der hat offenbar hier die Medikamente, die er hätte nehmen sollen, die hat er einfach abgesetzt.
Ja, genau. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt hier, der natürlich auch bei so einer Tat eine Rolle spielt. Weil es gibt schon Zusammenhänge zwischen dem Absetzen von, ich nehme mal an, dass er Antidepressiva bekommen hatte, und der Eskalation von so einem Verhalten. Wenn wir Medikamente wie Antidepressiva einnehmen und die dann plötzlich absetzen, dann kann das schon zu starken körperlichen und psychischen Symptomen führen. Das kann sich dann äußern in zum Beispiel starke innere Unruhe, erhöhte Reizbarkeit, emotionale Instabilität, Impulsivität, Angstzuständen. Und solche Zustände, die können natürlich auch Kontrollverlust und impulsives Verhalten verstärken. Wenn wir dann auch Medikamente wie Antidepressiva absetzen, dann kann es dazu führen, dass die ursprüngliche Depression wieder zurückkehrt oder die Symptome der Depression verschlimmert werden oder intensiver werden können als vorher, was sich dann auch hier, wie man ja in den Erzählungen von den Bekannten hört, äußern kann in Hoffnungslosigkeit oder starke depressive Symptome, starke Verzweiflung, vielleicht auch ein Gefühl des Kontrollverlusts. Und in seltenen Fällen kann diese Überforderung eben auch nach außen gerichtete Aggressionen begünstigen.
Dann nimm uns doch mal in die Psyche mit gerade dieses Täters hier. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, was mir jetzt gerade auch bei deinen Erzählungen aus den Artikeln noch aufgefallen ist, wir haben hier nicht nur einen 40-jährigen Täter, der sich anscheinend in einer seelischen Krise befunden hat, so ja sein Anwalt, sondern auch diese starke Wut, Selbstzweifel und vor allem Selbsthass. Das kam ja ganz oft jetzt vor, dieses Wort Selbsthass. Und gerade berichten auch die Bekannten in den Wochen zuvor, hat er halt besonders depressiv und verschlossen gewirkt, so wirklich wie ein Vulkan, der jetzt kurz vorm Ausbrechen ist. Wenn jemand depressiv ist, dann hat man ja normalerweise ein ganz anderes Bild vor Augen. Wir haben dann eigentlich jemanden, der vielleicht ganz sich zurücknimmt, sozial isoliert, wirklich nicht viel tun kann, einfach aus der Depression heraus und gar nicht unbedingt jemanden, der sich so aggressiv verhält und seine Aggression auch nach außen richtet. Bei solchen schrecklichen Taten, da sehen wir oft ein Muster. Die Täter, die stecken in einer tiefen inneren Krise, verspüren starken Selbsthass und richten ihre Wut nicht nur gegen sich selbst, sondern eben auch gegen andere. Und psychologisch nennt man das Externalisierung. Das ist sozusagen eine innere Spannung, die man nicht aushalten kann. Und die wird dann nach außen, auf die Umwelt und auf andere projiziert in Form von Gewalt. Und hier ist es nochmal wichtig zum Verständnis, dass wir uns mal anschauen, wie denn Emotionen, wie jetzt zum Beispiel Wut, externalisiert werden kann und internalisiert werden kann. Wenn wir uns die Internalisierung von Emotionen anschauen, dann ist es ganz spannend, wenn wir nämlich mal auf die psychodynamische Sicht schauen, dann sehen Therapeuten hier oft Menschen, die ihre Wut unterdrücken und dann auch eher dazu neigen, depressive Symptome zu entwickeln, besonders wenn sie jetzt schon Therapieerfahrungen hatten und die keine Besserung der Symptome gebracht haben. Und wir haben das bereits im Jahr 1917 gehabt, wo Sigmund Freud noch praktiziert hatte und zum Beispiel Depressionen beschrieben hat als Wut, die nach innen gerichtet ist. Also Ärger, der praktisch nicht ausgedrückt wird, sondern gegen sich selbst gerichtet wird. Und das ist eigentlich bei den meisten Menschen der Fall, dass wir bei Depressionen auch eine starke Wut spüren und die Wut richtet sich häufig gegen die eigene Person. Unterdrückte Wut, die bleibt ja natürlich im Körper und die bleibt auch im Geist aktiv und die erzeugt chronischen Stress, eine negative Selbstwahrnehmung und auch ungelöste Konflikte, die man dann mit sich rumträgt. Und all das kann langfristig gesehen depressive Symptome auch auslösen und aufrechterhalten. Und dann haben wir natürlich auch noch den Aspekt der Selbstverletzung. Wir haben hier zum Beispiel bei dem Täter vielleicht auch nicht nur die externalisierte Wut, also die nach außen gerichtete, sondern auch die nach innen gerichtete, weil er ja nach Erzählungen oder nach Berichten, Zeugenberichten, sich versucht hat, mit einer Schreckschusspistole in den Mund zu schießen und der Suizidversuch ja misslang. Also Suizidversuche sind ja an sich auch natürlich eine Internalisierung von Gewalt, von Wut, also gegen sich selbst gerichtet. Und wenn wir uns dagegen mal den Gegenpol anschauen, Externalisierung, das zeigt sich oft in Aggression und Gewalt gegenüber anderen. Und genau das ist ja hier passiert. Wir haben hier den Alexander S., der von einem ständigen Selbsthass berichtet hat. Und diesen Selbsthass, den hat er auf andere projiziert. Medikamente, die ihm vielleicht geholfen haben, um sein Verhalten ein bisschen mehr zu steuern oder zu regulieren und Wutausbrüche auch im Zaum zu halten, die hat er dann nicht mehr regelmäßig eingenommen. Was natürlich dazu führen kann, dass das eben so eskaliert. Und das passt ja auch zur Idee, dass innere Schwierigkeiten oder Konflikte, die wir in uns spüren, nicht nur eben nach innen gerichtet werden, zum Beispiel in Form von einer Depression, sondern sich auch äußern können als Impulsivität und Aggression, je nachdem, wie die Emotionen dann verarbeitet werden. Und wenn wir dazu dann noch eine fehlende funktionale Emotionsregulationsstrategie, schwieriges Wort, haben, also einen fehlenden oder nicht günstigen Umgang mit Wut und Aggressionen, dann kann das natürlich so eskalieren am Ende.
Ja, Sophie, ich selber kenne das auch mit den aufkochenden Emotionen. Und du hast eben gesagt, dass das eigentlich gar nicht gesund ist, wenn man das unterdrückt. Ich kenne das aber von mir auch. Ich muss das aber manchmal unterdrücken und zwar gerade in meinem privaten Bereich. Während das vor Gericht ja so ist, dass wir gerade, weil wir dort eben keine Emotionen haben, wir sind ja dort nicht selbst beteiligt, sondern wir vertreten unsere Mandanten oder verteidigen unsere Mandanten und haben eben gerade keine Emotionen. Da muss ich dann eben auch nichts unterdrücken. Aber im privaten Bereich kenne ich das mit der Wut sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich muss das schon unterdrücken, weil ich manchmal wirklich sauer werde. Ich könnte zum Beispiel mal kurz erzählen, ich hatte neulich, du weißt ja, ich habe einen großen Hund, den Rudi, und manchmal entstehen Situationen auf der Hundewiese oder so, ne, mit anderen Hundehaltern, da werde ich manchmal so wütend. Ne? Neulich kam zum Beispiel irgendein Fahrradfahrer vorbei, der meinte, er hätte nicht genug Platz gehabt und hat mich dann so blöd so angeblöckt. Der Hund hätte doch mehr Platz machen müssen und ich fand, war aber total genug Platz und ich hatte den sogar an der Leine und es war alles im Griff und ich habe dann so richtig gemerkt, wie so die Wut in mir hochkocht und ich dann auch nicht mehr sachlich sein kann. Ne? Wenn ich das dann nicht unterdrücke, ich glaube, dann eskaliert so eine Situation total.
Ja, und das zeigt ja auch, ich meine, das ist ja erstmal gut, dass du Wut spüren kannst und gleich sagst, okay, hier hat jemand meine Grenze überschritten. Und dann ist es ja auch noch ein Teil einer Emotionsregulationsstrategie von dir, dass du sehen kannst oder abschätzen kannst, in welchen Situationen kann ich jetzt meine Wut zeigen oder kann ich das in diesem Verhalten zeigen und in welchen Situationen sollte ich es lieber lassen. Und das war ja auch vollkommen richtig von dir, dass du da den jetzt nicht gleich angegangen bist und vielleicht noch vom Fahrrad geschubbt hast oder halt wirklich deine Aggression externalisiert hättest, so wie wir es beim Täter haben. Der hatte halt fehlende Strategien, um mit dieser Aggression, der Wut, die er gespürt hat, umzugehen. Und die meisten Menschen haben zum Glück diese Strategien und können dann abschätzen, okay, wann kann ich jetzt reagieren oder welche Folgen haben eigentlich meine Verhaltensweisen, wenn ich das jetzt so zeige, wie ich es auch gerade spüre. Von daher, gutes Beispiel auf jeden Fall von dir. Also ich glaube, das kennt jeder von uns im Alltag, dass wir manchmal so natürlich auch Wut gegenüber anderen Menschen spüren, vor allem wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Aber wichtig ist, dass wir dann entscheiden, reagiere ich jetzt darauf, werde ich jetzt aggressiv oder vielleicht noch körperlich oder unterdrücke ich das? Und in diesem Fall ist es natürlich besser, es zu unterdrücken und der Wut dann irgendwie anders auf einer gesunden Art und Weise Ausdruck zu verleihen.
Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht wenig Lust, den vom Fahrrad zu schubsen. Ne? Aber ich weiß natürlich, und das ist dann wahrscheinlich der Unterschied, ich weiß natürlich, das darf man nicht. Und deswegen mache ich das auch natürlich nicht. Aber es ärgert mich dann schon, ne, dass ich eine solche Wut in so einer belanglosen Situation habe, weil das natürlich auch Kraft kostet und Nerven, diese Wut dann zu unterdrücken. Und ich denke mir so, mein Gott, ne, wieso ärgerst du dich? Der ist jetzt doof, der Typ. Lass den doch einfach weiterfahren. Aber das fällt mir manchmal schon.
Ja, das glaube ich. Also ich habe auch Tage, da fällt mir das schwer. Ich meine, ich wohne in Berlin und das ist meiner Meinung nach die unfreundlichste Stadt Deutschland. Also ich erlebe das auch ganz oft, dass Menschen hier unfreundlich sind. Ich versuche es aber auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass Menschen häufig einfach vielleicht gerade schlecht drauf sind oder unzufrieden sind mit irgendeiner Sache in ihrem Leben. Und hier haben wir wieder den Aspekt, wie auch beim Täter, der Projizierung. Also wenn wir unzufrieden sind und das nicht spüren möchten und uns davon irgendwie ablenken möchten, dann projizieren wir diese Unzufriedenheit auf andere und möchten sozusagen, dass andere sich schlecht fühlen, damit wir uns erstmal nicht alleine fühlen mit diesem Gefühl und um uns selbst vielleicht in irgendeiner Art und Weise mächtiger, stärker zu fühlen. Und so ein bisschen Macht auch auszuleben, was uns dann ja auch ein gutes Gefühl geben kann. Also es ist eine ganz komplexe Sache mit der Projizierung, aber das sieht man nicht nur im Alltag, sondern auch häufig bei solchen Straftaten.
Ja, genau. Und hier war es ja sogar so, dass die Wut bei ihm offenbar so hoch gekocht ist, dass er bereit war, Menschen zu töten und noch viel mehr Menschen in Gefahr zu bringen. Er konnte ja gar nicht vorhersehen, wie viel Menschen er möglicherweise verletzen und töten wird. Und das ist dann wirklich hier auch der Unterschied zu, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen, gesunden Menschen, ne? Und eben diesem psychisch kranken Täter, oder?
Genau, ja. Also ich finde auch den Aspekt sehr spannend, dass er sich auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob Monate vorher oder Jahre vorher, diesen feuerspeienden Vulkan hat tätowieren lassen. Weil das ist ja wirklich schon ein Zeichen, dass ihm sehr bewusst war, was in ihm vorgeht und dass das eskalieren kann. Aber leider hat er nicht die Kurve gekriegt und gesagt, okay, ich gehe das an und ich suche mir da Hilfe, dass das nicht in Gewalt gegen andere gerichtet wird und eskaliert, sondern hat dann diesen Weg gewählt. Und das ist natürlich deswegen noch tragischer.
Ja, Sophie, also wenn man jetzt diesen Fall so betrachtet und du hast das ja psychologisch durchleuchtet, kannst du irgendwie wie so eine Art Fazit ziehen oder so?
Ja, also wir haben hier einen Täter gehabt, der sehr unzufrieden war, sehr viel Selbstzweifel und Selbsthass gespürt hat und nicht die richtigen Strategien für sich entwickelt hat und gefunden hat, um mit diesen Gefühlen der Wut und Aggression umzugehen, der vielleicht natürlich auch noch schwierige Lebensumstände hatte oder Therapieerfahrungen, die nicht sonderlich positiv waren oder die keine Besserung gezeigt haben. Und zudem natürlich auch noch das Absetzen der Medikamente ist ja auch ein Zeichen von, ich habe ein bisschen die Hoffnung verloren, ich brauche das jetzt gar nicht mehr nehmen, weil es bessert sich sowieso nicht. Vielleicht hatte er es so gedacht, ist jetzt natürlich nur eine Hypothese. Und auch ganz wichtig dazu noch zu sagen, psychische Belastungen oder Erkrankungen, die erklären solche Taten vielleicht, sie rechtfertigen oder entschuldigen sie aber nicht.
Ja, stimmt, Sophie, das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. So psychische Belastungen oder Erkrankungen können erklären, warum jemand so handelt, aber die Tat bleibt einfach schrecklich und auch strafbar, ne? Mhm. Aber bei uns Juristen kann eine psychische Störung die Schuldfähigkeit mindern. Das heißt, der Täter hat die Tat verstanden, konnte aber sein Verhalten nicht vollständig steuern.
Okay, also für uns nochmal zum Verständnis. Das heißt, die Tat an sich bleibt ja natürlich verboten und strafbar, aber die Strafe kann dann dementsprechend angepasst werden, weil die Schuldfähigkeit hier auch in diesem Fall teilweise beeinträchtigt war?
Ja, genau, so ist es.
Wenn wir jetzt weiterschauen, wir haben jetzt über die Tat und den Täter und die ganze Vorgeschichte gesprochen. Wie ging es dann in unserem Fall juristisch weiter?
Ja, also was zunächst wie ein unvorstellbares Verbrechen begann, führte dann über Monate hinweg zu einem ganz langen juristischen Ringen. Fast 9 Monate nach der Tat, nämlich am 18.12.2025, fiel das Urteil am Landgericht Mannheim. Der 40-jährige Mann wurde wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verurteilt. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe und dazu hat das Gericht seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Also ein Urteil, das nicht nur Strafe, sondern auch eine Behandlung vorsieht. Das Landgericht Mannheim hat hier also den Täter zwar schuldig gesprochen, hat aber gleichzeitig festgestellt, dass er nur vermindert schuldfähig war. Und dazu müssen wir vielleicht die Schuldfähigkeit und die verminderte Schuldfähigkeit ein bisschen auseinanderhalten. Also Schuldunfähigkeit bedeutet, dass die Person nicht bestraft werden kann, weil sie die Tat nicht verstanden hat oder sich einfach nicht kontrollieren konnte. Voraussetzung ist eben, dass die Störung so gravierend gewesen ist, dass diese Person praktisch keinerlei Einsicht oder Steuerungsfähigkeit über ihr Handeln hatte. Typische Fälle sind irgendwelche schweren Psychosen, eine schwere geistige Behinderung oder eine akute Demenz. Dahingegen unterscheidet man aber die verminderte Schuldfähigkeit. Hier ist die Person teilweise verantwortlich, aber ihre Fähigkeit, das Unrecht zu erkennen oder zu steuern, war eingeschränkt, aber eben nicht aufgehoben. Und in diesen Fällen kann das Gericht zwar bestrafen, aber auch die Strafe mildern. Typische Beispiele sind hier, wenn jemand alkoholkrank ist oder unter einer vielleicht nur leichten psychischen Störung handelt und eine Körperverletzung begeht. Er also ein gewisses Verständnis der Tat hat, aber eben nicht voll. Und dann kann das Gericht eben das Strafmaß herabsetzen und eine kürzere Freiheitsstrafe oder eine geringere Geldstrafe ausurteilen. Aber es kann auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen. So, und hier ist eben interessant, dass das Gericht zwar eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt hat, aber trotzdem eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeurteilt hat und eben nicht, ein milderes Urteil ausgesprochen hat. Und der Grund dafür ist eben, dass es gleich mehrere aus Sicht des Gerichtes strafschärfende Gründe gab. Dieser Alexander S. hatte seine Wut und seinen Selbsthass eben an völlig Unbeteiligten ausgelassen, darunter besonders schutzbedürftige Menschen wie zwei ältere Frauen mit einem Rollator oder auch einer Mutter mit einem Kinderwagen. Wortwörtlich heißt es in der Begründung des Gerichts, der S. habe die Arg- und Wehrlosigkeit der Passanten ausgenutzt, er habe 2 Morde und 6 Mordversuche begangen und hier laute eben das Mordmerkmal dann Heimtücke und trotz der verminderten Schuldfähigkeit hat das Gericht dann eben diese lebenslange Freiheitsstrafe ausgeurteilt und von der ihm gesetzlich gegebenen Möglichkeit, hier bei verminderter Schuldfähigkeit die Strafe zu mildern, keinen Gebrauch gemacht, weil es eben diese strafschärfenden Umstände gegeben hat. Hinzu sei noch gekommen, dass er hier also Personen verletzt hat, die geflüchtet sind und sich einfach nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnte. Und auch das hat das Gericht eben hier als strafschärfend angesehen und hat dann angeordnet, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Und im Maßregelvollzug geht es eben dann darum, den Täter auch zu therapieren, ja, und eben nicht nur zu bestrafen. Und die Dauer, während derer er dann in dem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird, wird dann eben auf die lebenslange Freiheitsstrafe angerechnet. Wenn dann so eine Therapie erfolgreich ist und er ja nach Auffassung der Gutachter und Ärzte nicht mehr gefährlich für die Allgemeinheit ist, dann darf er eben nicht das Krankenhaus einfach so wieder verlassen, sondern muss aufgrund der lebenslangen Freiheitsstrafe hier den Rest der Strafe im normalen Strafvollzug absitzen. Und wir wissen ja, bei lebenslanger Freiheitsstrafe kann die Reststrafe frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Viele denken ja immer, lebenslang heißt wirklich ein Leben lang, aber das ist nicht richtig, sondern theoretisch schon nach 15 Jahren kann jemand wieder auf freien Fuß kommen. Dafür gibt es aber keinen Automatismus. Viele bleiben viel, viel länger eingesperrt. Ich glaube so im Schnitt etwa 22 Jahre.
Also jetzt habe ich auch wieder was dazugelernt, weil ich auch tatsächlich dachte, dass lebenslang bedeutet bis zum Tod des Täters oder der Täterin. Aber dass es tatsächlich schon möglich ist, dass jemand nach nur 15 Jahren freigelassen wird, was jetzt natürlich selten der Fall ist, aber trotzdem, das finde ich schon erschreckend.
Ja, der Gedanke darin ist, dass die Gesetzgebung davon ausgeht, dass jeder Mensch irgendwie noch so die Hoffnung auf Freiheit wieder haben muss. Denn wenn man ihm diese Hoffnung nimmt, dann ist das menschenunwürdig. Ja, so ist der Gedanke dahinter. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Schwere der Schuld angeordnet oder festgestellt wird durch das Gericht und die Täter bleiben noch viel, viel länger in der Justizvollzugsanstalt. Das ist bei besonders schweren Straftaten, wenn es viele Opfer gibt oder die Tat besonders brutal ist oder so, dann wird schon mal die Schwere der Schuld angeordnet. Das hat das Gericht hier nicht gemacht. Ich habe jetzt nicht feststellen können, warum es das nicht gemacht hat. Ich vermute aber mal, ja, weil es ja eine verminderte Schuldunfähigkeit angenommen hat, hat es hier eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen, was ja schon mehr ist als bei anderen vermindert schuldfähigen Tätern. Und aber eben dann nicht noch zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was ja nochmal ein Mehr an Strafe bedeutet hätte.
Ja, und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich vor Gerichten häufiger dazu kommen kann, dass da auch teilweise Konflikte entstehen zwischen so einer psychologischen Einschätzung und dann der juristischen Entscheidung.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob man davon von Konflikten sprechen kann. Denn wir Juristen, wir können ja nur über das sprechen, womit wir uns auch auskennen. Ne? Hm. Und wenn die psychologischen Gutachter oder die psychiatrischen Gutachter eben zu dem Ergebnis A oder B kommen, dann können die Juristen eben nicht sagen, ja, wir sind aber anderer Meinung oder so, sondern dann sollte man sich schon auch an die Fachleute halten und auch dementsprechend dann sein Urteil fassen. Ne?
Nicht nur im Gericht ist das wahrscheinlich für alle Beteiligten da eine schwierige Entscheidung, eine, sage ich mal, gerechte Strafe zu finden, sondern auch, wir hatten ja auch im letzten Fall darüber gesprochen, diese Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist ja für viele Opfer oder die Bekannten eines Opfers, ist das immer schwer zu begreifen, warum das so verordnet wurde und warum dieser Mensch, so böse wie er ist, nicht einfach weggesperrt wird.
Ja, das verstehe ich. Hier ja auch, ich hatte das Gericht ja auch festgestellt, dass er nur vermindert schuldfähig war. Da kann ich mir vorstellen, dass das für die Opfer und deren Angehörigen natürlich auch schwer nachzuvollziehen ist. Naja, wie, der ist jetzt nur vermindert schuldfähig. Aber das ist eben so und das hat das Gericht hier festgestellt. Und man muss eben die Erkrankungen einpreisen in das Urteil und kann jetzt hier nicht einfach nur wegsperren. Bei allem Verständnis natürlich für die Opfer, ja.
Ja, also Taten wie so eine Amokfahrt jetzt in Mannheim, die erschüttern uns natürlich zutiefst. Und mithilfe der Psychologie, da können wir ja erklären, warum Menschen in extremen inneren Krisen so handeln, wie sie handeln. Oder auch, warum Selbsthass, Wut und emotionale Dysregulation so eine Aggression nach außen treiben kann. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass die Tat dann entschuldigt wird, weil sie einfach schrecklich bleibt, strafbar bleibt und ja, dieser Mensch dafür bestraft werden sollte.
Ja, genau. Ne? Und gleichzeitig zeigt dieser Fall hier, wie ich finde, recht anschaulich, wie Recht und Psychologie auch zusammenwirken. Die Tat ist zwar rechtswidrig, aber eben die psychischen Belastungen können die Schuldfähigkeit mindern und das hat dann eben wiederum Einfluss auf Strafmaß und Strafvollzug.
Und wenn wir dann diese Zusammenhänge verstehen, dann können wir auch nicht nur die Tat selbst sehen, sondern auch die Prozesse und Faktoren, die zu solcher Gewalt führen. Und ich finde, das Verständnis kann vielen von uns helfen, auch früh Warnzeichen zu erkennen, vielleicht auch Prävention zu ermöglichen. Und auch hier wieder nicht, um irgendeine Tat zu entschuldigen, sondern um vielleicht solche Taten auch künftig zu verhindern.
Extreme Gewalt ist nie zufällig. Sie hat Ursachen, psychologische, soziale und situative, die wir sehen und verstehen können, um dann auch als Gesellschaft besser zu handeln und das Ganze nachvollziehen zu können. Sophie, wollen wir denn verraten, worum es in der nächsten Folge gehen wird?
Ach, ich würde sagen, wir verraten dieses Mal nichts und wir lassen das ganz spannend.
Das war gemein, aber okay, machen
ja,
wir so.
Das machen wir so. Ihr sollt natürlich auch motiviert sein, weiterzuhören und einfach darauf gespannt sein, welchen Fall wir das nächste Mal im Detail anschauen.
Aber so viel können wir verraten. Es ist wieder ein spannender und ja, ich finde auch etwas lehrreicher.
Ja, das auf jeden Fall. Also seid gespannt auf unseren nächsten Fall.
Und ganz wichtig, ne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, also schreibt uns bitte gerne in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles.
Genau, ja, also wir freuen uns über Feedback und sind gespannt, wie ihr unsere ersten Folgen findet. Also schreibt gern was in die Kommentare, abonniert uns, bewertet den Podcast. Das unterstützt uns total, weil wir sind ja jetzt gerade noch am Anfang und wir sind da noch auf jede Unterstützung von euch angewiesen.
Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Abonnenten. Das ist ganz wichtig, um auch den Algorithmus zu beeinflussen, damit auch andere Hörerinnen und Hörer hier uns hören können, indem sie durch den Algorithmus unseren Podcast vorgeschlagen kriegen.
Genau, und wenn dir der Podcast jetzt schon gefällt und du sagst, ey, Christian und Sophie, das sind ja zwei coole Socken, die empfehle ich mal weiter, dann schick natürlich den Podcast auch gern deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Das hilft uns auch, ne? Also wenn du uns dabei hilfst, den weiter zu verbreiten, da wären wir auch sehr dankbar für.
In diesem Sinne, Sophie, das hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Ich danke dir und wir hören uns oder sprechen uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann.